ist immer so diese geile Stille und unser abgekürztes. Mittlerweile wird gar nicht mehr so lange gezählt.
Nö, reicht doch auch von 1 bis 6.
Ja.
Wir verbessern uns stetig.
Ja, das stimmt wohl. Und vor allem, wir sind wieder wirklich zurück, ne? Die zweite Aufnahme in einer Woche.
Ja.
Das haben wir schon lange nicht mehr geschafft.
Nee, der Feiertag hat geholfen.
Das stimmt.
Das muss man einfach so sagen.
Ich hatte jetzt auch Zeit, noch mal wach zu werden mit dem Kaffee.
Das ist gut. Du hast was gegessen, du hast deinen Kaffee getrunken. Das kann jetzt nur gut werden.
Ja, ich bin wieder am Start.
Sehr schön.
Die Feiermaus von gestern ist wieder da.
Oh, wir hatten gutes Essen, das war auch schön.
Was gab's? Komm, mach mich einmal neidisch.
Max Schwester war ja da.
Ja.
Ihr Mann ist Koch.
Ich weiß.
Mhm. Das heißt, der hat Fleisch mitgebracht und Grillgemüse, das alles eingelegt und dann auf unserem Grill das Ganze zur Perfektion gebracht. Ich habe dazu noch einen Kick-Diok gemacht. War gut. Kann ich nicht anders sagen.
Gab's auch noch ein Dessert?
Ja, Eis. So ein Waffelhörnchen oder Sandwich. Also für mehr war kein Platz mehr.
Der Hauptgang hatte einfach schon alles in Anspruch genommen. Okay. Ja.
Boah, das Grillgemüse war so gut. Boah, hätte ich mich reinlegen können.
Ich sehe ja öfter in ihrer Story auch das geile Essen.
Mhm.
Es ist ja so ein bisschen gemein, dass er das immer für alle postet, ne? Und dann sehe ich das ja immer schon bei ihr, dieses Essen, und denke mir, oh, hätte ich jetzt auch gerne.
Mhm.
Wenn ich was Geiles will, muss ich selbst kochen.
Max' Schwester kann ja auch gut kochen. Also die ganze Familie besteht aus vielen guten Hobbyköchen. Und dann heiratet sie noch einen Koch. War jetzt für uns nicht so ganz ungünstig, muss ich sagen.
Gute Wahl getroffen.
Ja, ich beschwere mich nicht. Das war gestern super. Und da ihr Mann und ich gekocht haben, hat Marc aufgeräumt.
Ah, das ist geil.
War eine super Kombi.
Ja, ich hatte ja das nach dem Kochen aufräumen.
Ja, ich auch. Aber dieses Mal ging's. Wir hatten letztes Jahr nur in der Küche gekocht. Die Küche sah danach aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.
Also Schlachtfeld.
Ja, aber das war auch so gut. Was hatten wir gemacht? Lachs mit Nudeln, Gemüse. Ach, es war auch so lecker.
Ich glaube, ich erinnere mich.
Ah, und so ein Espuma war das noch. Oh, das ist gut. Das war richtig gut. Und danach war die Küche aber wirklich schlimm. Und dann war es auch so, dass die Geschwister haben aufgeräumt. Und die Angeheirateten saßen da. Und waren satt und glücklich.
Ich muss heute auch noch kochen, fällt mir auf. Mein Gemüse ist sonst nicht mehr gut. Ich mache heute, das hau ich auch mal raus, ist nicht so geil, aber ich mache heute so ein Linsencurry.
Oh, war auch lecker.
Ich habe es noch nie gemacht.
Doch, ist bestimmt
kann
gut
gehen. Ich hoffe es. Aber ich habe das ganze Gemüse nämlich da liegen und es muss aufgebraucht werden. Es wird nicht besser.
Ah, okay. Ich habe noch Reste von gestern, das hilft.
Ist nicht mehr. Ich habe nichts mehr.
So, wir haben ein langes Kapitel jetzt noch vor uns.
Ja.
Und dann wird es tatsächlich teilweise richtig kurz. Da bin ich mal gespannt. Ich vermute, dann geht es langsam Richtung Vesgaeth nochmal.
Ja.
Deswegen starten wir jetzt auch, hätte ich gesagt, relativ zeitnah mit Kapitel 2. Das ist so ungewohnt, dass man jetzt nochmal bei den niedrigen Zahlen ist.
Ich bin schon so stolz auf uns, dass wir es hinbekommen haben, es richtig zu benennen.
Ja. Iron Flame, Kapitel 2.
Noch habe ich es nicht auf Instagram veröffentlicht. Das heißt, das steht noch aus. Das sehen wir dann, ob ich das hinbekommen habe, morgen.
Morgen kommt ja endlich die erste Folge zu Iron Flame raus. Ich bin sehr gespannt, was die Leute schreiben nach einer Woche
Pause. Es hat sich gut angefühlt.
War wirklich gut.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Sehr schön. Dann Trigger, Spoiler.
Jo. Also Triggerwarnung ist eigentlich wie bei Kapitel 1. Ich finde, da gibt's wenig, was triggert tatsächlich. Es gibt keine Gewalt, es stirbt niemand, Dane ist noch nicht da, es gibt keine sexuellen Inhalte. Jo, nee.
Wird Zayden verteidigt?
Es gibt wenig, wo ich ihn müsste verteidigen, um ehrlich zu sein.
Ich frag nur.
Gut. Nee. Und Spoiler? Bleibe ich dabei, Buch 2 muss man kennen. Und ich würde Spoiler aus Buch 3, glaube ich, tatsächlich heute umschiffen, weil wir haben eben ja schon kurz drüber gesprochen. Ich glaube, die 2, 3 Dinge, die ich einmal kurz einwerfe, würden wir auf die Deep Dive-Folge ein bisschen eher verschieben.
Bin ich voll bei dir.
Die wäre dann voll gespoilert.
Da, nur Spoiler.
Genau, ja.
Für die müsste da am besten auch noch Band 4 kennen. Dann fasse ich mal Kapitel 1 zusammen.
Stimmt, stimmt, das müssen wir jetzt ja auch wieder machen.
Richtig.
Gut, dass du dran gedacht hast.
Ich habe es gestern erst geschnitten und trotzdem muss ich überlegen, was vorkam. Also Violet ist ja wieder bei Sinnen, so halb. Sie hat gefrühstückt, diese in Honig getränkten Brötchen, die keiner von uns beiden so gerne essen würde. Ja, dann kam sie nicht dazu, Brandon groß Fragen zu stellen. Der wurde nämlich in den Revolutionsrat berufen. Die hatten eine Sitzung und da ging es eigentlich nur drum, wie geht's jetzt weiter? Wen schicken sie zurück? Wen behalten sie da? Was machen sie mit Violet? Oder halt eben nicht. Wir waren noch nicht bei den Drachen. Von Andarna haben wir eh noch nichts gehört. Die schläft nämlich noch. Und bevor sie jetzt Richtung Vale gegangen sind, hat Zayden sie quasi abgefangen, hat gesagt, nee, du gehst jetzt erstmal bei deinem Bruder, stellst da noch deine 1000 Fragen, die du hast, lässt dir erklären, wo er war und dann kannst du zu deinen Drachen. Das Spannendste am Kapitel waren tatsächlich Vivis Recherchen, wer ist, welcher Drache zu ihnen gehört, was die so machen, warum die alle schon wieder keine Nachnamen haben, vor allem die Frauen. Und ansonsten war da sonst nicht viel mehr drin, hätte ich gesagt.
Nee, es war tatsächlich mehr, wie du sagst, mehr Hintergrundwissen, was wir uns so ein bisschen angeschaut haben. Weil storytechnisch ist ja einfach nicht so viel passiert. Passiert auch jetzt eigentlich hier in dem Kapitel nicht so viel.
Nee, das da ist auch wieder so ein Hintergrund-Info-Kapitel.
Und teilweise ein Kapitel, um mich noch mal zu verwirren, habe ich das Gefühl gehabt. So 2-3 Sachen wurden erwähnt, wo ich schon wieder dachte, jetzt bloß nicht wieder in das tiefe Loch fallen und im Kreis drehen.
Ja, da muss ich dir recht geben. Wir starten mit dem Vorwort, hätte ich gesagt.
Mhm.
He's back, Colonel Kaori.
Kaori, woo!
Langes her, Handbuch der Drachenkunde. Und das ist aber eine schöne Info. Also das ist, finde ich, eine richtig coole Info. Denn in der Nähe, also oberhalb von Ryerson House liegt, oder nee, doch, Ryerson House und dann oben drüber ist das Tal.
Richtig, da habe ich sogar online gelesen, dass sich die Leute über die Benutzung des Wortes Tal aufgeregt haben.
Ja, das hat mich gerade kurz auch verwirrt. Aber ja, doch, es ist so. Also Ryerson House liegt anscheinend sehr, sehr tief. Oder
ich glaube, Ryerson House liegt an der Wand quasi, an der Felswand dran und aber oben auf diesem Plateau. Ich glaube, das Wort Plateau wäre besser gewesen.
Ja. Ja.
Dort oben ist dann diese Brutstätte.
Das ist die Brutstätte der Dup-Madin-Linie.
Ja, hast du schön gesagt.
Dankeschön. Und das ist nicht irgendeine Linie, sondern hier ist es wirklich, hier geht es um die zwei mächtigsten Drachen der aktuellen Zeit, nämlich Kodach und Tern. Und die stammen von dieser Linie ab. Und die haben tatsächlich ihre Brutstätte bei Ryerson House. Wie cool ist das bitte?
Übel. Also ich hätte ja auch gern entweder die Brutstätte von den schwarzen Drachen oder von den blauen Drachen bei mir.
Ja, das ist schon was Besonderes. Aber egal, ich würde jede Brutstätte nehmen.
Nee, die orangenen möchte ich nicht.
Aber denk mal, auf einmal schlüpfen da so kleine Drachenbabys.
Und dann nachher wird so eine orangene, blöde Kuh.
Ja, macht ja nix. Wenn die ja bei dir in der Nähe sind und dann kann man die ja schon so ein bisschen süß machen.
Ich habe so die Befürchtung, das ist in deren DNA.
Ach so. Okay.
Aber ich bin meiner Recherche nachgekommen an dieser Stelle. Yay! Das ist so cool. Guck mal, kaum geht's mit Buch 2 los, komme ich wirklich wieder ganz groß raus.
Ja.
Und zwar, das eine, das weißt du auf jeden Fall schon. Das habe ich auch schon erwähnt. Aber du weißt, ich liebe es, dich abzufragen. Was heißt denn Dup-Madin übersetzt?
The Gaelhis Schatten, das weiß ich noch. Also die Linie.
Ja. Genau.
Was hießen denn die Schwarzen nochmal? Selten?
Nein.
Oh, verdammt.
Es ist noch viel naheliegender eigentlich.
Schwarz?
Wenn du an Tern denkst. Ja, schwarz ist ein Wort davon.
Groß und schwarz oder so irgendwie war es doch, oder?
Nee.
Weise?
Nee. Ich musste gerade direkt an schön und tödlich schon wieder denken. Schön groß und schwarz.
Schön und tödlich ist super.
Hauptsache Adjektive in den Raum geworfen.
Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Schwarzer Morgen.
Ah, ja, Morgenstern.
Richtig. Ja, deswegen habe ich gesagt, denk an Tern. Aber vielleicht hätte ich es müssen spezifischer ausdrücken. Da haben wir doch noch gesagt, wieso heißt diese ganze Linie so. Aber das ist ja bei vielen Dingen in dem Buch so, dass die so Namen haben, wo du dir denkst, wieso? Wie? Naja, ich habe auf jeden Fall die Brutstätten nochmal von allen Drachensorten rausgesucht, weil ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, wo die waren. Und wir haben ja hier die Info, okay, die schwarzen Drachen hatten ihre ursprüngliche Brutstätte wirklich in Arisha über Ryerson House. Was ich auch noch auf dem Schirm hatte, waren die Grünen, weil die Grünen haben ihre Brutstätte
in Biscayeth.
Genau, richtig. Deren ursprüngliche Brutstätte ist wirklich im Vale selbst. Das heißt, die haben die anderen Drachenlinien so ein bisschen bei sich willkommen geheißen, dass die sich dieser Brutstätte angeschlossen haben.
Die Grünen sind einfach nett.
Die sind schlau.
Ja, das auch.
Die haben das aus strategischen Gründen gemacht.
Ja, klar.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass es da auch, dass das auch was ein bisschen mit den Schutzzaubern zu tun hat, dass diese gebündelte Macht sich an einem Ort befindet.
Ja.
Die Blauen hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, auch nicht. Deren ursprüngliche Brutstätte ist nahe Cordon in Poromiel.
Oh.
Ja. Die Roten kommen nämlich auch aus Poromiel ursprünglich. Die kommen nämlich von oben von diesem Dunnes River, den wir uns beim letzten Mal auf der Karte angeschaut haben. Also eher das nördliche Poromiel. Die Orangenen befinden sich genau auf der Grenzlinie in den nördlichen Aspen Mountains. Und jetzt kommt's. Die von den Braunen ist nicht bekannt. Und jetzt kam hier. Moment. Zwei Stück liegen in Navarre, die Schwarzen und die Grünen. Zwei waren ursprünglich Poromiel, die Blauen und die Roten. Die Orangenen sind genau auf der Grenzlinie. Was ist denn, wenn die Braunen ursprünglich in den Ödlanden ihre Brutstätte hatten?
Nicht schlecht.
Stark, oder?
Ja.
Nachher ist es so ein richtig unnötiges Örtchen, wo die herkommen.
Vermutlich. Aber gut, man kann ja hoffen.
Ich hätte hier Ideen. Storytechnisch habe ich interessante Ideen, ihr Lieben. Wenn Rebecca noch nicht das geschrieben hat, hier, das wär's doch. Die Braunen, diese unscheinbaren Drachen, die waren aus den Ödlanden.
Das wäre schon cool. Das wäre ein guter Plot-Twist.
Ja. Guck mal, ich bin doch kreativ.
Ja. Hast du sonst noch was zum Vorwort?
Nee, ich habe es nur genutzt, für mein Trivia-Wissen hier einzubringen.
Sehr gut. Dann starten wir mit dem Kapitel. Und wir sind ja immer noch in diesem Flur, dort, wo es dann in diesen riesen Raum geht, in dem die Sitzung war. Und die Flügeltüren waren ja offen, denn es war eine öffentliche Sitzung, bei der jeder zuhören kann, was Imogen, Bodhi und
doch.
Violet auch getan haben. Die sind ja jetzt alle weg Richtung Drachen. Violet geht jetzt in diesen Raum rein und schließt jetzt mal die Tür. Schlauer Move. Damit können wir arbeiten. Denn sie sagt, dieses Treffen ist definitiv nicht öffentlich. Kann ich verstehen. Brennan hat nichts anderes zu tun, als jetzt erstmal zu fragen, ob sie genügend gegessen hat. Da denke ich mir, das ist jetzt hier gerade nicht das Wichtigste. Du warst dabei, als sie gegessen hat.
Ich glaube, er schindet einfach ein bisschen Zeit.
Aber ich verstehe Violet, dass sie sagt, ich ignoriere die Frage einfach. Kann ich wirklich nachvollziehen. Und sie fällt aber direkt so mit der Tür ins Haus. Sie sagt direkt, also hier hast du also die letzten 6 Jahre gesteckt. Jetzt erzähl mal bitte, was ist jetzt hier passiert? Er entschuldigt sich dann, dass er sie im Glauben gelassen hat, dass er tot sei. Es wäre der einzige Weg gewesen. Lässt sich vielleicht drüber streiten.
Ich bin, glaube ich, grundsätzlich mit ihm einer Meinung. Als Familienmitglied kann ich auch sie verstehen.
Ja.
Deswegen habe ich jetzt gerade kurz überlegt und dachte dann, ach Mist, das ist schon wieder so ein Punkt, wo ich beide Seiten nachvollziehen kann. Ich kann verstehen, dass ich als Schwester, wenn ich wirklich so lange dachte, ich hätte meinen großen Bruder verloren, dass ich da nicht direkt kann umswitchen und sagen, ach, die Welt ist wieder rosarot. Er ist da, vor allem im Hinblick auf das, was ja auch mit ihrem Vater passiert ist. Das darf man jetzt irgendwie auch nicht so ganz vergessen. Aber ich kann auch ihn verstehen. Was hätte er denn sagen sollen? Wie hätte er denn da auftauchen sollen? Ach, hallo, ich lebe noch, aber ich habe in der Zwischenzeit rausgefunden, dass die ganze Führungsriege in Navarre riesengroße Arschlöcher sind. Schön, aber ich bin noch mal da.
Inklusive meiner Mutter.
Korrekt, ja.
Darf man ja nicht so ganz vergessen. Ich finde aber, dass Violets Reaktion jetzt auf diesen nächsten Seiten ja sehr, sehr harmlos ist im Vergleich zu Mira.
Ja.
Ich bin da aber eher auf der Seite von Mira. Ich hätte
oder?
Ich hätte, glaube ich, auch nicht so ruhig wie Violet reagiert. Weil Violet stellt zwar gute Fragen und sie stellt auch böse Fragen, ist jetzt falsch gesagt, aber die piekst schon die richtigen Stellen an.
Aber unangenehme Mira, Fragen.
Ja, unangenehme Fragen, genau. Mira explodiert ja aber gänzlich und ich kann es verstehen.
Ich glaube, ich wäre auch eher Mira. Ist aber ja auch okay. Ich finde, hier ist auch jede Reaktion valide.
Er sagt dann, du siehst anders aus. Und dann hatte ich den gleichen Gedanken, den Violet jetzt ausspricht. Sie sagt ja, ich war 14, als du mich das letzte Mal gesehen hast. Und von 14 bis 21 machst du ja einen Riesensprung. Also von deinem ganzen Aussehen her. Dann trainiert die jetzt seit einem Jahr hardcore mit Zayden und Imogen. Das ist eine andere Frau, die da jetzt steht. Das muss man ganz einfach sagen.
Ja.
Und deswegen finde ich den Spruch von ihm so ein bisschen, hätte er sich sparen können. Also dass sie nicht mehr aussieht wie 14, ist doch logisch. Selbst wenn sie nicht trainiert hätte.
Vielleicht ist das aber auch so ein Versuch, seine Gefühle auszudrücken. Weil er hat ja auch einen Riesenteil von deren Leben verpasst. Vielleicht ist das noch gar nicht mal so negativ gemeint oder so ein bisschen komisch gemeint, sondern vielleicht guckt er sie jetzt auch einfach das erste Mal so richtig an. Vorher war er ja nur beunruhigt und musste sie retten, da war jetzt gar keine Zeit und erkennt, boah, auch ich habe 6 Jahre von ihrem Leben verpasst. Und er drückt es vielleicht einfach nur ein bisschen unglücklich aus.
Sehr unglücklich. Vor allem denke ich mir, er hatte ja jetzt genug Tage Zeit, sich mal ein paar Gedanken zu machen, wie er dieses Gespräch angehen könnte oder was er schlauerweise jetzt sagt. Und da kommt nur das bei rum. Weiß nicht, ich habe da Brandon so ein bisschen einfühlsamer und intelligenter irgendwie eingeschätzt.
Mm.
Dass das so plump.
Ja, vor allem, weil ja immer wieder betont wird, was für ein guter Stratege der zum Beispiel ist. Vielleicht bezieht sich das wirklich nur auf den militärischen Bereich und vielleicht ist der zwischenmenschlich einfach ein bisschen awkward.
Das kann gut sein, ja.
Ja, wir wissen ja auch immer noch nichts von seinem Liebesleben, ne? Vielleicht ist er wirklich nicht so der der Beste in diesen ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen.
Ja, das will Violet hier ja auch wissen. Er sagt direkt, nee, keine Kinder, keine Frau, alles beim Alten, nur er selbst. Hm, traue ich ihm nicht so ganz. Da sind, glaube ich, auch noch so ein paar Geheimnisse dabei. Er sagt dann ja auch, er hätte sie sich immer in den Farben der Schreiber vorgestellt, aber schwarz würde ja auch ganz gut stehen. Ja gut, hellbraun ist ja auch eine scheiß Farbe. Schwarz steht jedem besser.
Ich bin mir immer noch unsicher, ob irgendjemand gut in diesen Säcken aussieht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und er war sehr erleichtert, als er gehört hat, dass sie das erste Jahr überstanden hat und halt auch das Dreschen überlebt hat. Und dann sagt Violet so geil, er hat seine Informanten in Biscayeth. Zayden, Bodhi, Imogen.
Ja. Dankeschön, dass du es direkt gesagt hast. Ich habe mir auch hier überlegt, warum ist sie denn jetzt gerade so überrascht? Also im Kapitel davor hat sie ja schon gesagt, ihr Gehirn ist noch so ein bisschen wie in Watte gepackt. Na gut, aber Zayden konnte ihn doch problemlos auf dem Laufenden halten. Also Zayden darf erstens sogar Briefe verschicken und genau im Kapitel davor kommt sogar ein Brief aus Biscayeth an, was sie ja mitbekommt. Das heißt, Briefe wären eine Möglichkeit gewesen von Zayden. Und Zayden ist ja auch aus Biscayeth rausgeflogen, mehr als einmal. Wie schwer war denn jetzt da die Verbindung herzustellen, dass zumindest mal Zayden wahrscheinlich ihn auf dem Laufenden über seine Schwester gehalten hat? Also da ist sie noch etwas slow unterwegs, die Gute.
Fand ich auch sehr, sehr lustig. Ich dachte so, er hat Informanten in Biscayeth. Ja.
Das klang so sneaky.
Die ganzen Gezeichneten, der Reiter, der reingeflogen kam. Wie viel brauchst du denn? Also
Zayden, ja, direkt vor meiner Stirn.
Die ganzen Gezeichneten, ne? Ist ja egal, ob das Garrick oder Bodhi oder Imogen oder wer auch immer ist. Also da gibt's einige. Naja, okay, ist okay. Sie sagt dann auch, dass die Weste ihr geholfen hat, was Mira geschaffen hat, dass sie das Buch ihr gegeben hat, also sein Buch, und dass das der geholfen hätte. Und er fragt dann auch, wie es Mira geht. Violet sagt dann so, ja, ihr würde es, denke ich, auch besser gehen, wenn sie wüsste, dass du am Leben bist. Und damit ist ihr dann auch klar, okay, Mira weiß wirklich von nichts.
Es war halt so ein kleiner Test, ne, von ihrer Seite aus. Sie hat so ein bisschen offen formuliert, um zu schauen, was zurückkommt. Und boah, ich mag das nicht. Also ich mag es nicht, wenn Leute Sachen extra so als Test formulieren. Ich glaube, wir sind beide Menschen, die sehr gerade raus sind. Und mit sowas komme ich nicht gut klar, weil ich das nicht mag, wenn ich in Gesprächen muss auf Fallen achten. Ist vielleicht ein bisschen hartes Wort jetzt hier für das, was sie macht. Es ist von ihrer Seite aus ja jetzt nicht als Falle unbedingt gedacht, aber ich denke, du weißt, was ich gerade meine. Ich mag's nicht. Frag einfach ganz direkt und hoff drauf oder vertrau darauf, dass das Gegenüber dir jetzt eine ehrliche Antwort gibt.
Genau. Die nächsten Fragen von Violet sind auch wieder so ein bisschen mehr geradeaus, denn sie fragt jetzt, ja, wie hast du es denn eigentlich geschafft, dass du noch am Leben bist? Was ist mit Marp? Was tut ihr hier eigentlich und warum bist du nicht nach Hause gekommen?
Manche Fragen fand ich gut. Die Frage, wo ist der Drache, fand ich gut. Oder auch, was seine Rolle dort ist, fand ich alles gut. Und dann kam diese Frage, warum bist du nicht nach Hause gekommen? Und die fand ich jetzt auch mal wieder ein bisschen zu eindeutig. Haben wir ja eben auch gesagt, was hätte er denn machen sollen? Also, no, die letzte Frage hätten wir weglassen können. Dann wäre es besser gewesen.
Er sagt dann, ja, mach mal langsam, ne, Fragen nach, über Fragen. Und er startet dann mit der ersten, ja gut, Nayolin, er war. Und dann springt Violet direkt rein, ja, Terns vorheriger Reiter. Und sie entschuldigt sich dann bei Tern. Also ihr tut es leid, dass dein Reiter bei der Rettung meines Bruders ums Leben gekommen ist. Und Tern ist ja direkt wieder pissig und sagt dann, wir werden nicht über jenen sprechen, der vor dir kam. Da ist ja irgendein Riesengeheimnis, das wir aktuell noch nicht aufgedeckt haben oder Rebecca uns noch nicht gesagt hat. Lebt der vielleicht noch? Was war da, dass Tern so rau darauf immer reagiert. Wir wissen es nicht. Ich weiß aber nicht, das hat er ja schon öfters gesagt, dass er darüber nicht sprechen möchte. Warum meldet sich Violet jetzt schon wieder bei Tern?
Also erstens, ich hätte gerne den Satz von Brennan zu Ende gehört.
Ja, aber es ist ja immer so, dass was wir gerne zu Ende hören wollen, kannst du haken.
Man merkt ja schon an diesen ersten zwei Wörtern, die Brennan sagt, dass er selbst sich schwer tut, die Worte zu finden zu Naolin. Wir sind uns ja einig, irgendeine emotionale Beziehung gab es zwischen den beiden. Wir wissen noch nicht welche, ob das familiär war, ob das romantischer Art war, ist ja völlig egal. Aber ich finde, Brennan bestätigt das alleine schon, dass er sich hier so schwer tut, überhaupt diesen Namen in den Mund zu nehmen. Ich weiß, warum es so geschrieben ist, dass Violet ihn dann unterbricht. Aber so rein vom Gesprächsverlauf her frustriert es mich. Mhm. Weil sie stellt 5 Fragen auf einmal. Und bevor er nur die erste beantwortet hat, grätscht sie ihm schon dazwischen und haut dann einfach das raus, was sie in Drachenkunde gelernt hat. Warum denn? Wenn ich ihm eine Frage stelle, und er war ja dabei, dann komme ich doch nicht mit den 3-4 Infos, die ich von der Führungsriege am Beskyve War College bekommen habe, sondern dann lasse ich doch vielleicht der Person die Chance, dass ich mal vielleicht die realere Version erhalte. Aber da ist sie jetzt wieder zu ungeduldig dafür.
Vor allem war Kaori ja nicht dabei. Das heißt, auch er hat nur Erzählungen. Ja. Und dann ist es ja eigentlich ganz gut, wenn ich jemanden habe, der aus erster Reihe quasi berichten kann. Was ich überraschend finde, dass er sagt, ich vermisse Kaori, er ist ein guter Mann. Ich glaube das Brennan auch. Die Frage ist ja immer noch, was steckt hinter Brennan?
Ja, vor allem, weil hier diese Rune auf seiner Hand ja das erste Mal erwähnt wird. Diese Riesendiskussion, die da losgetreten wurde. Ich habe es mal so ein bisschen zusammengetragen. Also es sind eigentlich so 2 Theorien, die immer wieder auftauchen. Und das sind ja auch keine Spoiler, weil wir wissen es nicht. Also Nein. Die 2 Theorien würde ich jetzt mal einfach in den Raum werfen. Und zwar ist die erste Theorie ja, dass Brennan in irgendeiner Form auch an die Vennen gekettet ist. Ob das ist so als Art Wyvern, also auch als wäre was in ihm wieder zum Leben erweckt worden, indem irgendwas in ihn rein gechannelt wurde. Das ist so die Theorie 1, also dass er irgendwie auch Verbindung zu den Vennen hat. Theorie 2, die hatte ich jetzt zum ersten Mal gelesen, habe dann aber sie ein paar Mal gefunden, dass er ähnlich zu einem dieser, was ist denn das Wort im Deutschen, Wardstones ist, wo die Schutzzauber drin erweckt wurden.
Der Obelisk.
Dass er ähnlich zu einem Obelisk ist.
Ah.
Die Leute haben so eine Brücke geschlagen zum Ende von Iron Flame.
Ja.
Da geht es ja um diesen Obelisken.
Richtig.
Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Und da ist ja auch noch mal diese Verbindung zu den ganzen Drachenarten.
Und den Runen.
Und hier erwähnt Brennan ja sogar selbst, dass Marb und er von den anderen Drachen hier irgendwie empfangen wurden.
Mhm.
Also das war so ein bisschen, was die Leute dazu gebracht hat, zu dieser Theorie. Dass Brennan ja hier auch einen Satz anfängt, und die anderen Drachen, ... und dann auch nochmal abbricht. Also das sind so die 2 Theorien und die 2. war mir ganz neu, fand ich aber nicht uninteressant. Deswegen wollte ich es jetzt mal erwähnt haben. Weil dann hätten wir auch nochmal dieses Siphonieren, weißt du, wie ich meine?
Also der wird nicht einfach nur die Augen aufgemacht haben und gesagt haben, hallo, hier bin ich nochmal. Das kannst du vergessen. Also das ist zu einfach. Mich irritieren noch so ein bisschen diese bernsteinfarbenen Augen. Auch eine andere Person hat nachher Bernstein in den Augen. Und
ja,
das ist
genau.
Ja auch so eine Verbindung.
Ja, zu den Vennen nochmal.
Mhm.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass Vennen naheliegender irgendwie ist.
Aber das mit Obelisken finde ich cooler.
Das wollte ich gerade sagen. Ich hätte mir jetzt gerade, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gewünscht, dass es das ist. Weil wir hätten die Drachen, die drin dran beteiligt sind. Wir hätten das Siphonieren, was nochmal eine Rolle spielt. Ich fände es cooler. Ich bin ehrlich.
Mhm. Ja. Er sagt, dass Marb auch verletzt war. Ich hatte ja letzte Mal die Frage, wie das ist. Was hat der Drachen mitbekommen? Hat er schon den Schmerz gespürt? Weil wir glauben ja, dass er wirklich gestorben ist und dann wieder auferstanden ist auf irgendeine Art und Weise. Ich verstehe das jetzt hier so, dass Marb auch sehr verletzt war. Also der hat wahrscheinlich auch um sein Leben gekämpft. Vielleicht das deswegen auch gar nicht alles so mitbekommen. Und deswegen es wahrscheinlich auch nie so eine richtige Trennung gab. Sollte er ein Veneni sein, ist da jetzt, glaube ich, eh eine andere Verbindung. Sollte er ein Obelisk sein? Boah, dann habe ich gar keine Vorstellung, muss ich gestehen. Aber gut. Und dann sagte er, dass andere Drachen haben ihn quasi hergebracht und gerettet. Das ist ja das, was du schon erwähnt hast. Und sie haben uns erst in den Höhlennetzen im Tal versteckt und anschließend bei den Zivilisten die das Niederbrennen der Stadt überlebt hatten. Also gab es wohl doch Leute, anders als im Vorwort von Kapitel 1, die nicht geflohen sind und trotzdem das Ganze überlebt haben.
Die Frage ist halt, wurden diese Leute, die überlebt haben, vielleicht auch in diesem Höhlennetzwerk irgendwo versteckt?
Habe ich mir auch überlegt.
Vielleicht wissen die Einwohner von Arisha ja mehr über dieses Höhlennetzwerk.
Vermutlich auch.
Irgendjemand muss das ja wohl erforscht auch haben. Ja.
Violet möchte jetzt wissen, wo Marp ist. Und er sagt, ja gut, er ist seit Tagen im Tal und hält mit Tern und Segel und seit du wach bist auch mit Zayden Wache über Andarna. Sie fragt sich dann, ah, okay, also sie wundert sich nicht mehr jetzt, wo Zayden war. Sie hat ihn anscheinend ab und zu ein bisschen vermisst. Er war also bei Andarna und hat sie bewacht.
Mhm.
Und jetzt kommt diese Frage, warum bist du hier, Brennan? Und er zuckt erstmal so mit den Schultern. Als ja. läge die Antwort auf der Hand. Sie liegt doch auch auf der Hand. Also
für mich liegt sie auf der Hand, ja.
Ich finde die Reaktion von ihm schon verständlich. Also er sagt ja auch, ich bin aus dem gleichen Grund hier, warum du auch halt auch im Wrestling gekämpft hast, ne? Wir wollen nicht daneben stehen und uns in dem Schutz von Nevar suhlen, sondern wir wollen helfen. Wir wollen auf der richtigen Seite der Macht stehen. Wir wollen die Veneni bekämpfen. Wir wollen unser Land zurück. Und die Führung macht das halt einfach nicht. Und deswegen konnte ich nicht nach Hause kommen und musste jetzt hier kämpfen.
Genau. Das nach Hause kommen hätte ja für ihn auch nur auf zwei Arten ausgehen können. Wenn er nach Hause geflogen wäre und hätte ihre Mutter konfrontiert, weil ich gehe davon aus, der wäre zuerst zu ihr. Der wäre jetzt nicht bei King Tory aufgelaufen und hätte dort gesagt, ich habe rausgefunden, was ihr verheimlicht, bla bla bla. Hätte Lilith entweder ihm sagen müssen, behalt das für dich oder du wirst exekutiert. Oder sie wäre Gefahr gelaufen, dass er wirklich sich an die Öffentlichkeit wendet und dann nochmal ein Aufstand losgeht. Also das wäre ja für ihn nicht gut ausgegangen. Was hätte er denn machen sollen? Und Lilith hätte auch keine Wahl mehr gehabt. Die hätte wahrscheinlich versucht, ihr Kind ruhig zu stellen, nur damit es überlebt. Wäre aber auch keine Lösung gewesen.
Nee, absolut nicht.
Ist sehr offensichtlich.
Ich finde, Violet stellt sich das hier auch alles zu einfach vor.
Sie ist halt weiterhin irrational. So irrational, wie sie in dem ersten Kapitel schon war, als ja Tern sie schon darauf hingewiesen hat, so irrational ist sie hier auch noch. Sie reagiert emotional auf eine Situation, die man nicht nur emotional betrachten kann.
Sie sagt, oder sie wirft ihm ja dann auch vor, dass er Mira und sie in dieser Lüge hat leben lassen. Ja, das musste er aber machen, um nicht diese ganze Revolution ja zu gefährden. Und er weiß ja auch um Dane. Also klar, damals noch nicht, aber vielleicht weiß Brennan auch die Siegelkraft von Günther.
Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein Scheiß.
Ja. Er sagt halt, dass ihm diese Entscheidung, Mira und Violet in dieser Lüge leben zu lassen, halt schon bereut. Er dachte halt, sie hätten ihren Vater, aber der ist ja relativ schnell dann auch gestorben, weil er mit dem Ganzen, obwohl ich mir immer noch nicht sicher bin, ob der wirklich tot ist.
Ich befürchte leider, er ist wirklich tot. Aber ich glaube halt nicht, dass er an natürlichen Ursachen gestorben ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich hatte es letzt bei Instagram, also auf unserer Drachenstunde-Seite, gab es ein Interview, wo genau das angesprochen wurde. Und dann ist aber mein Instagram abgekackt. Und als ich es wieder aufgemacht habe, war dieses Kack-Reel weg. Und ich dachte so, wollt ihr mich denn alle verarschen?
Das ist ärgerlich.
Super ärgerlich. Deswegen kann ich jetzt dazu nicht mehr sagen, was wie Rebecca vielleicht in Rätseln gesprochen hat. Sind wir mal ehrlich, Rebecca sagt ja dann auch nicht, ja, der lebt oder nein, der lebt nicht, sondern spricht in Rätseln.
Die spricht wie Tern manchmal, wie das Orakel von Delphi.
Die ist Tern. Ja, deswegen ist das hier alles immer noch reine Spekulation. Violet ist ja so jetzt immer noch so wütend und in ihren Emotionen und guckt ja dann zur Karte. Die Karte, die sie quasi in Bisgaeth gestohlen hatten, aber die zeigt ja nur die Angriffe mit den Greifenreitern. Und hier ist halt eine Karte, die die richtigen Feinde zeigen, nämlich die Veneni. Und da ist ganz viel rot. Es zeigt die Ödlande, diese jene ausgetrocknete, von Wüste bedeckte Halbinsel im Südosten, die von der Drachenwelt aufgegeben wurde, nachdem General Darrymore das Land während des Großen Krieges verdorben hatte. Der General Darrymore hat das Land verdorben. Ding, 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 ding. Sagt doch eigentlich auch schon alles, oder? Bin ich da jetzt gerade falsch abgebogen?
Nee, wir hatten irgendwann in Band 1, hatten wir doch mal über die ersten 6 gesprochen. Und da war doch unsere Meinung, dass General Darrymore der 7. im Bunde war und dass der auf die andere Seite übergelaufen ist, nennen wir es mal. Und das hier passt ja wieder dazu. Also von daher, nee, ich bin genauso abgebogen wie du. Ich denke, dass das schon auch sehr wichtig ist. Das, ich finde es auch krass von dem Status her, den der hatte, militärisch gesehen.
Ja, General halt.
Weil der ja auf derselben, genau, wollte ich gerade sagen, das ist ja die Ebene, auf der sich Lilith und Melgrin bewegen. Also eigentlich die oberste Führungsriege unter King Tory, aber der zählt eigentlich nicht, weil...
Der ist nur royaler Trottel.
Ich wollte gerade sagen, der ist royaler Trottel und ist halt einfach dieses Aushängeschild, weil er halt König ist, aber der hat ja militärisch nichts auf dem Ei.
Nö. Sagt man das so, der hat nichts auf dem Ei? Der hat nichts auf dem Kasten, oder?
Nee, kann man das nicht auch sagen? Der hat nichts auf dem Ei?
Wir lassen das mal so stehen. Gleich mache ich
noch Frage. Ich sag das immer so. Ich dachte, das kann man so sagen.
Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch die falsche Person, um Sprichwörter anzuzweifeln. Aber ist okay.
Oh, herrlich. Ach, wegen der Karte noch, bevor ich es jetzt vergesse. Die haben ja die Fähnchen in zwei unterschiedlichen Farben, rot und orange. Kurze Frage. Diese orangenen Fähnchen, das sind ja die jetzt sich Richtung Nevar bewegen. Da sagt Brennan gleich, das ist so die Entwicklung im letzten Jahr gewesen. Und diese roten Fähnchen sind ja die Verbreitung, wo es erstmal so nördlich durch Horomil ging. Und das waren so die Jahre davor, also der längere Zeitraum. Jetzt erstens die Frage, was hat sich bei den Vennen im letzten Jahr verändert, dass sie auf einmal ihre Richtung geändert haben, dass sie sich nicht mehr durch Poromil verbreitet haben, sondern dass die jetzt den ganz direkten Weg von den Ödlanden an diesem Fluss entlang Richtung Nevar nehmen. Das wäre Frage 1. Das ist auch kein Spoiler. Einfach mal eine kurze Überlegung unsererseits. Und Frage 2. Haben die Fähnchenfarben noch eine andere Bedeutung?
Gehst du auf die Drachen gerade, orange und rot?
Nee, das sind einfach Miststücke. Aber ich habe mich wirklich nur gefragt, ob das irgendwie zwei verschiedene Schwärme von Vennen sind. Ah, ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll.
Ich habe das einfach mit neu und alt. Also das sind die alten Gebiete.
Zeitlich.
Ja, so habe ich es interpretiert. Zu der ersten Frage. Ich vermute, dass die Veneni zu irgendwelchen neuen Kräften gekommen sind oder neues Wissen erlangt haben. Oder dass vielleicht doch jemand aus den Navarianischen Reihen übergetreten ist und mit mehr Infos in die Armee der Veneni reingegangen ist und dadurch neue Möglichkeiten jetzt sind. Vor allem sagt ja jetzt klar, also geht es ja jetzt um diese Weivern und die scheint es vorher auch noch nicht so wirklich gegeben zu haben. Also so interpretiere ich das. Erstens, Brennan kannte sie nicht, beziehungsweise hat sie niemandem gegenüber erwähnt. Er wusste ja noch nicht mal, dass die erschaffen werden. Das sagt ihm ja jetzt Violet.
Aber da habe ich gleich noch was dazu, weil das passt für mich nicht, was Brennan jetzt gleich von sich gibt.
Ja.
Zusammen also, auf jeden Fall nicht. Ja.
Das finde ich ein bisschen komisch. Also entweder hat es früher keine Weibern gegeben und die Veneni haben alleine gekämpft. Und erst durch neues Wissen, das erlangt wurde, wurde jetzt anders gekämpft, Richtung Nevar. Es war klar, okay, die Schutzzauber sind doch irgendwie anfällig. Ja, aber ich finde das hier sehr, sehr komisch, dass Brennan so wenig Wissen über die Weivern hat. Also er weiß ja nur, es gibt welche, die blaues Feuer produzieren und eine schnellere Variante, die grünes Feuer spucken. Mhm. Viel mehr weiß er ja gar nicht. Er denkt ja auch, die werden ausgebrütet, was ja nicht stimmt.
Mhm. Also ich habe halt dadurch, dass Brennan ja sagt, diese letzten Angriffe, wo sie genau von den Ödlanden Richtung Nevar unterwegs waren, haben im letzten Jahr angefangen. Findest du es nicht ein bisschen sehr passend, dass das genau ist, seit Violet in den Reiterquadranten eingetreten ist?
Ja.
Wir wissen ja, und das wissen wir jetzt wirklich in diesem Buch, also das darf ich jetzt sagen, weil Iron Flame ist Voraussetzung, ihr Lieben, dass die ja einen Informanten im Reiterquadranten gleichzeitig mit Violets Eintritt hatten. So. Und deswegen habe ich gedacht, es würde passen. Weil wenn die genau vor einem Jahr angefangen haben, ihre Richtung zu ändern, oder?
Ja.
Oder ist das jetzt zu leicht gedacht, dass eine Person dafür zuständig sein könnte, dass die Vennen jetzt in diese Richtung angreifen?
Also ich glaube nicht, dass die eine Person dafür verantwortlich ist. Die ist Informant, ja, bin ich voll bei dir, aber nicht die ausschlaggebende Person. Da muss ein höheres Tier irgendwo in den Reihen versteckt sein, das. Also der ausschlaggebende Punkt war zu sagen, da ist jetzt eine Violet Zorngale, die brauchen wir aus irgendeinem Grund. Da ist ja auch noch so viel Wissen drin, was einfach nicht da ist. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, wir haben Ende Band 5 nicht alle Infos, die wir brauchen.
Mhm. Aber du bist bei mir, dass du auch glaubst, die Vennen gehen jetzt Richtung Nevar, weil Violet Zorngale in den Reiterquadranten eingetreten ist und dann noch mit Herrn sich verbunden hat und die wissen, jetzt gilt's.
Ja, irgendwas muss da dahinter stecken, ja.
Okay, gut. Und dann kann ich nämlich jetzt auf den Rest zurückgehen, den du schon angesprochen hast. Also erstens, Brennans Antworten sind so ein bisschen wie bei Zayden. Der sagt so ungenaue, interpretierbare Dinge, wo du kannst auslegen, wie du jetzt eigentlich möchtest.
Ja.
So, und dann zu dem mit den Weibern. Also, ich finde, dass diese Ahnungslosigkeit von Brennan nicht zueinander passt. Weil wie es um diese Weibern geht, ist er so völlig lost. Und dann weiß er aber auf einmal, dass die Brutstätte im Vale, die Venon für so und so lange Zeit versorgen könnte, das passt ja jetzt irgendwie nicht zusammen. Warum hat er da jetzt wieder ganz genaue Infos und kann sogar abschätzen, wie viel Kraft die aus was ziehen? Ist dann aber bei den Weibern so völlig verloren. Weißt du, wie ich meine? Das passt für mich nicht zusammen. Wo hat er die Info jetzt her?
Das eine ist Veneni-Info. Das würde ja die Veneni würde das ja versorgen. Das hat ja nichts mit den Weibern
weiß
zu tun.
Er das?
Das finde ich jetzt irgendwie gar nicht so abwegig. Erstens, wenn er selbst einer sein sollte, dann ist das sowieso kein Wunder. Die Frage
aber dann
ist
müsste
ja
auch die Weibern wissen.
Ja. Vielleicht ist das jetzt aber auch so ein neuer Magic Trick, den die Weibern, die Veneni da auf einmal drauf haben. Keine Ahnung. Ja. Oder halt einfach über die Informanten in Biscayeth, dass die das rausgefunden haben auf irgendeine Art und Weise. Weil sie wissen ja, was die Veneni machen. Sie zehren aus der, also sie zehren die Natur aus, kriegen dadurch ihre Magie. Und da das Vale ja quasi der magische Ort schlechthin ist, ist ja klar, okay, damit können die gut leben. Das finde ich jetzt, wie gesagt, gar nicht so abwegig, muss ich sagen.
Okay, weil ich fand es ein bisschen unpassend zusammen tatsächlich. Und ich habe mir dann so überlegt, ob irgendjemand die bei Brennan was aus dem Kopf gelöscht hat.
Auch möglich.
Weil Brennan, bin ich der Meinung, ist jemand, wenn der einmal was gelesen hat. Er ist ja auch so ein Giftmeister. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Brennan diese Fabeln wirklich so vergessen hat, wie er hier andeutet. Und dann gibt's halt zwei Möglichkeiten. Entweder er macht Violet hier so den Ahnungslosen vor, oder es hat irgendjemand bei ihm was manipuliert, dass er sich an manche Details nicht mehr so richtig erinnern kann. Das war so mein Gedankengang. Zu den Weibern übrigens. Ich hatte total vergessen, dass die ja nicht nur blau und grünes Feuer speien, sondern dass später in Ironflame ja sogar noch rotes Feuer bei denen kommt.
Echt?
Hast du das noch auf dem Schirm?
Nö.
Ja! Ja, in Kapitel... Ja, jetzt kam mal gut das Saarländische raus. Ups. In Kapitel 64, in Ironflame.
Wenn wir da sind, haben wir es gepackt.
Ja, ich wollte es ja nur sagen, das habe ich nicht mehr gewusst, dass die...
War
rot?
Rotes über grün noch?
Das ist halt die Frage, das habe ich nicht gefunden.
Ah.
Also die Grünen sollen ja auf jeden Fall schneller sein als die Blauen zum Beispiel.
Ja.
Das sagt Brennan ja hier. Dann ist halt so die Frage, hat das unterschiedliche Feuer mit dem Status des Venom zu tun, mit den Stufen, die vier, die es gibt, dann müsste es ja sogar noch eine vierte Feuerfarbe geben, die wir vielleicht nur noch nicht kennen. Weil aus der höchsten Kategorie, das sind ja auch diese Sneaky Venom. Das kann ja wirklich sein, dass wir da noch mit keinem Weibern, der von denen erstellt wurde, zu tun hatten.
Ja.
Oder, das hat auch irgendjemand geschrieben, die Theorie, hat das vielleicht damit zu tun, dass die Venom aus toten Drachen die Kraft ziehen und damit Weibern erwecken und dass dann die Farbe die Drachen widerspiegelt, fand ich ganz wild. Aber ich hab's mal eingeworfen.
Braunes Feuer stelle ich mir jetzt auch nicht so cool vor.
Nee, blau finde ich halt schon cool. Darf man die cool finden? Eigentlich nicht, aber die Farbe vom Feuer finde ich schon cool. Ich habe früher immer die Legende von Aang, Avatar, geschaut. Kennst du das noch?
Ja, habe ich aber nie geguckt.
Ah, okay. Und da hatte Azula, die Schwester von Zuko, die hatte auch blaues Feuer. Ja, genau. Und das sah schon cool aus. Also du glaubst, es könnte Level vom Venom sein?
Möglich. Oder die Veneni müssen noch hochleveln, was das Können der Weibernerstellung angeht. Wie bei den Sims früher. Erst waren die Kochkünste super schlecht, dann hast du da deine Punkte gekriegt und dann konntest du bessere Sachen kochen. Vielleicht ist hier ähnlich.
Folgt uns für mehr Verbindungen.
Ja. Dann haben die den Code Motherload oder wie der hieß.
Und ja,
dann
genau.
Ding, 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 ding.
Ich habe auch immer nur gecheatet, muss ich gestehen, weil ich habe immer, bevor ich angefangen habe zu spielen, habe ich immer die Wahnsinnshäuser erstellt und dann wollte ich halt leider, dass meine Sims dieses geile Haus kaufen können. Und dann musste ich denen leider ein bisschen Geld cheaten.
Das ist natürlich blöd. Aber ich habe auch nicht so gern gespielt. Ich habe lieber gern gebaut. Und deswegen habe ich mir dann auch Geld geladen.
Ja, du hast auch Geld gecheatet.
Ja. Ich habe ja tatsächlich, weil die Story muss ich erzählen, die ist grandios gut. Sagen wir mal so, wir sind bis heute sauer auf meine Mama. Michelle und ich haben einen ganzen Sonntag lang Sims 2, Sims wie brechen aus, auf der PlayStation 2 gespielt. Den ganzen Tag. Da hatte man ja noch Kabel. Sowohl von dem Fernseher an die Konsole, als auch von Konsole zu Strom und halt zu den Controllern. Ja, meine Mama kam rein, um dann zu sagen, Jasmin, wir fahren in 5 Minuten. Wollte ich ja schon nicht hören. Und sie stolperte schon auf dem Weg zum Fenster so halb über die Kabel. Wir beide schon die Luft angehalten. Dann ging meine Mutter zurück und blieb mit dem Fuß an allen Kabeln hängen und riss sie nacheinander raus. Bap, 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 bap.
Scheiße.
Wer hatte vergessen zu speichern? Weil früher konnten das die Konsolen noch nicht von alleine. Da musste man aktiv speichern. Wir hatten den ganzen Sonntag gezockt.
Oh.
Wir hatten so viel freigeschaltet. Wir haben nämlich extra den ganzen Sonntag dann investiert, um coole Sachen freizuschalten. Ja, die ganze Arbeit war dahin.
Das ist ärgerlich.
Das war super. Es war ein sehr dramatischer Tag in meinem Leben und dem von Michelle.
Ich merke es auch. Es hat sich eingebrannt.
Ja. Seitdem durfte Mama immer nur im Türrahmen stehen bleiben.
Beweg dich nicht.
Moment, wir müssen erst speichern. Vor allem die Reaktion von meiner Mutter. Hoppla, ist ja nichts passiert. Lebt alles noch. Nee, aber ist okay. Oh, war schon schlimm.
Oh,
gut,
Gott.
Zurück zu Iron Flame. Violet zitiert dann das, was sie von Felix gehört hat, der mit dem silbernen Bart. Und er sagte, ja gut, sie hätten ein Jahr Zeit, um das Ruder herumzureißen. Brennan sagt dann, ja, er glaubt, dass es nur noch 6 Monate sind. Denn die Veneni haben wirklich ein gutes Tempo drauf. Woran machen sie das fest? Sie sagen, okay, diese Eisenkiste, die Garrick in Resson gefunden hat, die war wohl so eine Art Köder. Sie haben sie jetzt zerstört, bevor sie so untersuchen konnten. Das ist halt saudumm.
Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, was da schiefgelaufen ist mit dieser Kiste. Also, da habe ich gelesen, und das fand ich eigentlich ein gutes Zitat. Es ging halt drum, was könnte genau in dieser Kiste an Magie oder sonst was gesteckt haben, das die Venen angezogen hat. Und da hat jemand geschrieben, auf Englisch, aber ich übersetze es direkt, die Venen würden diese Kiste nicht wollen, wenn sie entweder denen Kraft gibt oder zweitens sie in irgendeiner Form zerstören könnte. Das sind die zwei einzigen Dinge, die Venen interessieren. Mehr Power oder bloß niemandem die Macht geben, uns zu zerstören. Und das war sowas, da habe ich gedacht, jetzt kann ich ruhig schlafen. Ich weiß vielleicht nicht, was genau in dieser Box war, aber es kann nur eins von zwei Dingen gewesen sein. Deswegen habe ich mir auch gedacht, da sie ja diese Box hier zerstört haben, also nicht die Box, die hier die Leute zerstört haben, sondern die Box in Jana, die war ja schon zerstört, als sie die gefunden haben. Und dann dachte ich mir, okay, wenn die Venen das zerstören, ist vielleicht die zweite Option sogar die naheliegende, dass es da in irgendeiner Form was gibt, was sie schwächen könnte zumindest. Und dass sie das deswegen zerstört haben, oder?
Kiste und Inhalt waren ja eindeutig auch navarianisch.
Genau. Also deswegen tendiere ich zu Option 2. Es ist was den Venen schaden könnte. Sonst hätten sie die Box wahrscheinlich eher mitgenommen, als zu zerstören. Ja.
Die Führungsriege weiß Bescheid. Das ist ja jetzt aber auch nichts Neues. Und sie schaffen es aber ganz gut, die Wahrheit verborgen zu halten. Und Brennan sagt dann ja auch, in einer Welt von Drachenreiter, Greifenfliegern und dunklen Magiern sind die Schriftgelehrten diejenigen, die die ganze wahre Macht besitzen. Und das ist halt wirklich wahr. Und was die Schriftgelehrten schreiben, muss nicht unbedingt die Wahrheit sein, aber es ist einfach das, was sie die Menschheit wissen lassen wollen.
Tschüssinja!
Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wo die Gute steht. Jetzt kommt auch sowas, was ich nicht nachvollziehen kann. Sie fragt Brennan, ob er glaube, dass Dad, also Asher, Bescheid wusste. Und er sagt, er zieht es vor, zu glauben, dass er es nicht wusste. Mir kann doch keiner sagen, dass Asher das nicht gewusst hätte. Vor allem, weil er die Fabeln vorgelesen hat. Brennan, jetzt mal ernsthaft. Macht
ja
keinen Sinn.
Also das ist, nee, da steht, also ich verstehe auch die Begründung nicht, dass er sagt, ich wähle es oder ich wünsche mir, dass er es nicht wusste. Finde ich so eine, fast eine feige Aussage, weil er damit ja unterstellt, boah, wenn er es gewusst hat, war er genauso feige wie die Führungsriege. Aber das sehe ich nicht so. Ich glaube, selbst wenn Asher es gewusst hat, der war schlau genug, um erstmal genug im Hintergrund zu sammeln, bevor er was tut. Man kann nicht immer blind ins Verderben rennen.
Vor allem ist er Schriftgelehrte und kein Reiter. Der hat ja nicht diese magischen Kräfte, wie ein Brennan sie hat. Aber er hat Zugänge zu Wissen, das Brennan nie hatte.
Vor allem selbst Brennan. Jetzt muss man jetzt hier noch mal kurz sagen, Brennan hatte recht ja mit dem, was er die letzten 6 Jahre gemacht hat. Aber er würde seinem Vater genau das ja vorwerfen. Brennan hat sich 6 Jahre totgestellt ganz Noir gegenüber, um im Verborgenen hier an allem zu arbeiten, sagt dann aber, er wünscht sich, sein Vater hätte es nicht gewusst, weil der ja sonst auch nichts getan hat. Ja, hat er vielleicht mal unterstellt, dass sein Vater, genau wie er, einfach im Hintergrund gearbeitet hat? Nee, da kommen die zwei gar nicht drauf. Es gibt nur so Schwarz und Weiß für die beiden gerade hier. Ist so ein bisschen engstirnig gedacht.
Oder Brennan versteckt hier halt nochmal mehr. Er sagt nämlich ja auch, wir müssen uns darauf einstellen, wenn das Geheimnis gelüftet ist. Und dann haben wir ein Problem, weil dann sind die Gezeichneten nicht mehr unter gezielter Aufsicht der Führung, sondern sie kommen vermutlich nach Arisha und dann haben wir keinen Zugang mehr zu zur Schmiede von Biscayeth, was ein bisschen schwierig ist, weil da werden halt diese besonderen Dolche gemacht, um die Venini zu töten.
Ja.
Bisschen schwierige Kombi halt. Und sie nennen es Revolution. Fen, hast du ja damals schon erklärt, hat es nur Rebellion genannt. Also auch Violet zieht hier diese Verbindung. Okay, Fen hat nie dran geglaubt, zu gewinnen. Der wollte einfach nur, ich glaube, die Wahrheit so ein bisschen an die Öffentlichkeit bringen.
Mhm. Ja.
Brennan arbeitet, beziehungsweise die ganze Revolution arbeitet anders. Die haben jetzt einfach Hoffnung, dass sie gewinnen können.
Richtig. Ich find's halt so krass, dass Rebecca hier so hart auf diese subtile Wortänderung geachtet hat. Weißt du ein bisschen, wie ich das meine?
Ja.
Also klar, es gibt ja literarische Feinheiten, ist nicht die Frage. Wir haben im Deutschen auch, dass wir so mit einem Mini-Bisschen Betonung oder so auch eine ganze Bedeutung verändern. Aber hier so dieses ganze Konstrukt mit Rebellion und Revolution auf diesen minimalen Unterschied aufzubauen, dass eine Revolution einfach eine erfolgreiche Rebellion ist, das ist schon krass, oder?
Mhm.
Vor allem, weil mir nicht klar ist oder ich nicht mehr sicher bin, ob das jedem so bewusst ist. Also ich muss gestehen, ich musste 2-3 Mal drüber nachdenken,
ja,
und habe auch wirklich im Cambridge-Wörterbuch nochmal nachgeschaut, wie es im Englischen genau definiert ist, weil so dieser Anfang hat sich genau gleich angehört. Es ist beides, geht es darum, dass man eine Veränderung bewirken will. Beides kann mit Gewalt und Krieg vonstatten gehen, weil ich dachte erst so blauäugig, ach, eine Revolution ist ein bisschen friedfertiger, aber ist es gar nicht.
Nö.
Es kann beides, ja, es kann beides gleich ablaufen. Und dann kam so der dritte Nebensatz, da stand dann, eine erfolgreiche Rebellion wird Revolution genannt. Da dachte ich, yes, dankeschön, endlich ist es der Punkt, der mir hilft zu verstehen, was hier der Unterschied ist.
Das stimmt. Jetzt kommt noch mal so ein kleiner Part, der für mich etwas unlogisch erscheint, vor allem, weil er vorher so viel über die Venini weiß. Und jetzt kommt wieder dieses, ah, die unterrichten sich untereinander. Oh, da gibt es verschiedene Arten von Venini. Hä? Wie kannst du das jetzt wieder nicht wissen, vor allem, wenn ihr schon gegen einige gekämpft habt?
Also verstehst du jetzt, was ich meine mit seine Ahnungslosigkeit? Springt immer so ein bisschen hin und her.
Ja.
Mal ist er top informiert und dann weiß er auf einmal die Basics nicht.
Genau.
Passt nicht.
Wir bekommen jetzt aber hier eine spannende Info. Es existiert ein zweiter Obelisk. Der Obelisk in Navarre ist aktiv. Aus ihm strömen quasi diese Schutzzauber raus oder die kreieren diese Schutzzauber. Es weiß nur keiner, wie dieser Obelisk quasi aktiviert wurde. Das ist ja auch so jetzt dieses Geheimnis, was wir die nächsten, also dieses Buch und auch im nächsten Buch so mit uns nehmen. Das ist halt so der Gedanke, den Violet jetzt bekommt. Aber wenn ihr einen Obelisken habt, wir müssten den ja nur aktivieren und dann, tada, wäre Tirindor unter dem Schutzzauber. Weil aktuell liegt Tirindor nicht unterm Schutzzauber. Die sind nicht geschützt.
Ja, der Gedanke ist ja auch an sich nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, warum niemand in diesen letzten Jahren auf diese Idee gekommen ist von den Revolutionsleuten, weil Brennan ist ja nicht alleine, sondern der hat ja auch diese 5 anderen Ratsmitglieder noch dabei, die ja schon erfahrene Reiter sind. Die haben ja, also ein paar von denen sind ja schon fortgeschrittenen Alters. Und dass da niemand auf diese Idee kam, mal zu überlegen, ob man den Obelisk nochmal aktivieren kann. Also die sind hier alle so hart in ihrem Tunnel. Das ist ja wirklich ein Riesenproblem. Ist das ein Reiterproblem? Sind die Schreiber vielleicht offener für Ideen?
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Es sind nur Reiter. Violet ist ausgebildete Schriftgelehrtin. Deswegen denkt die hier anders. Sie sagt ja auch klipp und klar, ihr werdet diesen Krieg nicht nur mit einem Haufen Deutsche gewinnen. Ihr braucht auch ein Wissen. Klar ist das Archiv so ein bisschen Feindgebiet, aber du kannst ihn nicht alleine nur mit Waffen gewinnen. Und daran denkt ja von den anderen keiner. Und ja, Brennan ist ein schlauer Mensch, aber hier denkt Violet einfach einen Schritt weiter, weil sie von ihrem Vater in die richtige Richtung ausgebildet wurde. Sie vereint wirklich beides, Reiterin und Schreiberin.
Ja, genau. Man muss auch immer wieder dran denken, natürlich hat Brandon die Bücher auch gekannt und ist ein Giftmeister. Aber Violet ist das einzige von den Kindern, wie du sagst, das wirklich im Schreiberquadranten ausgebildet wurde. Das haben die anderen beiden nicht. Die sind im Großteil ihres Wesens wirklich einfach Reiter. Und für die gibt's Kämpfen und dann außenrum wenig. Und für Mira eigentlich am extremsten. Also Brennan ist, glaube ich, noch ein bisschen offener in seinen Gedanken, als Mira ist einfach so eine Kampfmaus.
Violet versucht jetzt so ein bisschen, ihn weiter anzupieksen. Und er sagt dann aber irgendwann klipp und klar, stopp. Wir haben aus Fehlern gelernt oder aus Fans Fehlern gelernt. Wir werden Nevar nicht angreifen. Wir haben einen Plan. Irgendwas hat ja vor 600 Jahren die Veneni getötet. Wir suchen jetzt einfach nach der Waffe. Und solange müssen wir jetzt so arbeiten, wie wir es jetzt tun. Wir werden dir aber nichts Genaueres sagen. Und jetzt kommt nämlich dieser Spruch, ne? Zumindest bis du dich erfolgreich gegen Aethys abschirmen kannst. Er versucht das jetzt hier zu cutten. Sie sagt dann, ach, du klingst wie Zayden. Ja, er hat aber ja in dem Fall jetzt wirklich recht. Wir wissen zwar jetzt nicht, wie Dane reagieren wird, wenn sie zurück ist. Aber momentan ist es besser, sie hat jetzt nicht alle Infos. Sie denkt jetzt ja auch noch an Zayden. Dann wird ihr wieder ganz warm ums Herz.
Nee, erstmal wird sie noch pissig auf Brennan. Also sie wirft hier auch ihre Emotionen voll in einen Topf. Weil sie wird ja so pissig auf Brennan erstmal, weil er erwähnt, dass er ihr nicht alles sagen kann, weil sie sich einfach noch nicht genug abschirmen kann. Und anstatt, dass sie das jetzt mal akzeptiert, lässt es ja dann, sobald die Erwähnung von Zayden kommt, auf die Art an Brennan aus. Und der Schlag, den sie ihm verpasst, ist auch für mich unter der Gürtellinie. Dass er sich hier auf diese 6 Jahre bezieht. Und dann auch so protzig, als er dann nochmal das mit Dane erklärt, dann dieses direkt, ja, dann hast du halt recht, erzähl's mir nicht. Das ist so, okay, sie gibt ihm recht, aber es ist für mich so richtig protzig. Naja, ich habe aber noch vorher zu diesen Deutschen das rausgesucht.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war die ganze Zeit immer so irritiert und ich bin auch immer noch irritiert, woher so diese ursprüngliche Legierung oder die Idee, dass das gegen die Venen hilft, überhaupt kam.
Ja.
Weil irgendjemand muss das ja mal rausgefunden haben, dass genau diese Kombination, weißt du, wie ich meine?
So, ich steche jetzt mal mit dem Deutsch zu, dann mit dem. Ah, der funktioniert auch nicht. Dann nehme ich den dritten. Ah, top, der hat funktioniert.
Vor allem ist das ja so eine ganz spezifische Zusammensetzung. Ich habe es uns nämlich rausgesucht, was da drin ist. Also das ist ja, wie gesagt, da muss ja irgendeiner drauf gekommen sein. Aber wie, habe ich nicht gefunden. Also man braucht, ganz simpel erstmal, man braucht eine Schmiede, man braucht Schmelztiegel, guck mal, wie toll. Du brauchst Drachenfeuer und dann dieses, im Englischen heißt Luminary, also das, was das Drachenfeuer intensiviert.
Luminarium heißt das hier, glaube ich, auch.
Heißt es auch Luminarium? Okay. Ja. Das heißt, das sind so die 4 Werkzeuge, die man braucht. Mhm. Und die Zusammensetzung besteht dann aus Dracheneischale, Talladium und, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Mayorsite. Das sind so verschiedene Erze. Und die sind übrigens fiktiv. Ich habe nachgeschaut. Scheinbar hatte Rebecca Angst, dass jemand es ausprobiert. Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall tatsächlich fiktive Erze, die es nicht gibt. Aber wer ist denn auf diese Idee gekommen, diese Dinge miteinander zu vermischen, das zu schmelzen und hat dann sich gedacht, das ist es. Damit kann ich die Venen abstechen. Das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen, oder?
Schlauer Mensch. Chemiker. Ja.
Die Sparte gibt's doch gar nicht.
Vielleicht gab's die vor 600 Jahren noch.
Aber du verstehst meine Frage?
Ja.
Okay, gut. Weil ich hab mir das angeschaut und dachte, da kannst du ja auch nicht zufällig drauf gekommen sein.
Nee.
Okay, gut.
Ich kann sie dir aber leider auch nicht beantworten. Es tut mir wirklich leid.
Ist okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm.
Ah, schön.
So. Ja. Aber dann habe ich zu diesem Abschnitt jetzt erstmal nichts mehr.
Gut, wir kommen ja jetzt schon langsam Richtung Drachen. Also Violet möchte noch ein bisschen was zum Liebesleben von Brennan wissen, Brennan was zum Liebesleben von Violet. Sie sind sich aber dann irgendwie doch beide einig, dass das jetzt nicht der richtige Ort ist, darüber zu sprechen. Beziehungsweise Brennan hat nichts zu erzählen angeblich. Naja.
Falls der romantisch mit Naolin verbandelt war, was ja eine Option ist er vielleicht auch einfach danach nicht mehr bereit gewesen, sich auf jemand Neues einzulassen. So wie Zayden und Violet. Für die 2 gibt's ja auch niemanden sonst. Könnte ja bei Brennan genauso gewesen sein.
Klar, natürlich. Tern und Violet sind sich einig, sie müssen zurück. Brandon findet die Idee nicht ganz so gut, aber Violet setzt sich da durch und beziehungsweise, habe ich ja letztes Kapitel schon gesagt, Tern hat einen Plan. Was die anderen wollen, ist ihm scheißegal. Also das wird jetzt so gemacht. Und jetzt gehen sie endlich zu ihren Drachen.
Also jetzt kommt der zweite Teil des Kapitels quasi. Ist ja noch mal so ein bisschen unterteilt.
Ja, endlich sind die Drachen da und wir erfahren mal, wie es in Darna geht. Juhu! Violet geht jetzt in Richtung der Drachen. Sie ist schon sehr, sehr nervös davor. Es sind jetzt vor Ort Marp, Tern, Sigale. In Darna wird bewacht und Sigale hasst Brennan.
Ja, ich wüsste gerne, was da bei ihr im Kopf vorgeht. Ich glaube, dass die irgendwas an Brennan halt wahrnimmt, was sie stört. Ich glaube, das ist nicht dieses, ich kann dich nicht leiden, weil die kann viele Leute nicht leiden. Aber sie reagiert ja ganz extrem.
Violet sagt dann ja so schön, ja, ich glaube, sie kann niemanden leiden, mich toleriert sie ja, obwohl ich habe das Gefühl, ich wachse ihr langsam ans Herz. Und sie sagt dann ja so schön, ja, so wie ein aggressives Geschwür. Ha, netze, gell, wirklich nett.
Aber sie hat ja trotzdem von Anfang an auch jetzt, sag ich mal, so weder Rhiannon noch Violet jemals hier wie bei Brennan so mit gefletschten Zähnen und dann noch mit ihrem Schwanz bedroht. Deswegen, ich glaube wirklich, dass die Gute irgendwas an Brennan wahrnimmt. Weil die kennt den ja jetzt seit Jahren. Ist ja nicht so, als würden die sich erst seit gestern kennen. Und an den gewöhnt sie sich scheinbar ja irgendwie nicht.
Violet spürt jetzt durch dieses Band, dass Zayn auf dem Weg hierher ist. Das sagt sie auch zu Brennan. Der findet das unfassbar abgefahren. Ja, okay, das hast du halt wirklich selten. Das kennt er wahrscheinlich auch nicht, diese Verbundenheit der Drachen, was das dann mit den Reitern macht. Sie sagt dann ja auch, ja, man gewöhnt sich dann nicht so wirklich dran. Also es ist halt ganz praktisch. Tern warnt sie jetzt schon so ein bisschen, also bleib ruhig. Und Darna wird deine Aufregung merken und dann wird sie sehr übellaunig aufwachen. Das finde ich ist schon eine sehr ordentliche Warnung. Das ist nicht nur ein, mach langsam, ne? Die schläft, sondern
ja, es ist auch so geil, wie schissig da Tern ist.
Jo.
Dass der wirklich so Angst vor dieser Laune hat. Es ist so geil. Ich sehe es förmlich vor mir. So der stoische Kriegsdrache, die Ruhe in Person, wenn es in den Kampf geht, aber dann der panischste Papa aller Zeiten vor den Launen seiner Teenager-Tochter. Es ist ja so witzig.
Es ist der Wahnsinn und wir lieben Teenager in Darna. So, es liegt halt jetzt kein Babydrache mehr da, der schön gold ist, mit Federn. Nein, es liegt ein Drache da, der fast doppelt so groß ist wie noch vor ein paar Tagen. Er hat schwarze Schuppen, die so schwarz sind, dass sie fast schon wieder so leicht violett, so einem dunklen Lila wirken. Sie changieren geradezu. Ding, 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 ding. Sollte man sich merken, ist nicht so ganz unnötig, also unnützes Wissen. Hätte man damals schon ein bisschen weiterdenken können, habe ich nicht, muss ich gestehen.
Nee, ich fand es einfach ein schönes Schwarz. Ich dachte, ach, guck mal, so wie bei verschiedenen Blautönen, es gibt verschiedene Grüntöne, dann gibt es auch halt einfach ein bisschen unterschiedliche Schwarztöne. Fand ich total schön.
Violet weiß, okay, das Ganze hier ist jetzt passiert durch dieses Zeitanhalten. Sie hat zu lange die Zeit angehalten. Ich weiß gar nicht, ob sie von dem zweiten Zeitanhalten Bescheid weiß. Das war ja in Darna, um sie aufzufangen. Ich vermute, dass das, weil es gar nicht auf dem Schirm hat. Und dadurch wurde sie sozusagen gezwungen zu wachsen. Aber Tern sagt dann auch, es wäre so oder so passiert, vielleicht dann langsamer. Sie ist noch nicht ausgewachsen, sie ist noch Jugendliche. Sie müssen sie relativ schnell jetzt zurück ins Vale bringen, damit sie in diesen traumlosen Schlaf eintreten kann und den Wachstumsprozess abschließen kann.
Ich kann mir auch vorstellen, dass so dieses erste Anregen von dem Wachstum schon kam, als sie damals in Violets Zimmer die Zeit angehalten hat. Also ich kann mir vorstellen, dass jedes Mal, wenn die ihre Gabe benutzen, diese Jungdrachen, dass das vielleicht auf eine Art das Erwachsenwerden nach vorne verschiebt.
Ja, und jetzt vergleicht Tern einen Teenager-Drachen mit einem Teenager-Menschen. Nur mit Reißzähnen und irgendwann Feuer stelle ich mir wirklich, wirklich hart vor.
Das Geilste ist, so dramatisch, wie er das darstellt, hat Violet ja direkt Panik, dass sie in Gefahr ist. Also, dass Endana selbst in Gefahr ist, weil Tern ja hier so völlig die Theatralik an den Mann bringt.
Ja.
Und dann er, nein, nur für jeden um sie herum.
Das logische Denken hat sie eingestellt. Ein notorisch gefährliches Alter. Das ist wirklich, wirklich witzig.
Ja, jetzt stell dir mal vor, wenn Endana schon gefährlich wird für ihre ganze Umwelt, jetzt stell dir mal die Roten und Orangen als Teenager vor. Da musst du dich ja eigentlich nur aus der Schusslinie bringen, oder?
Ja, denkst du, Blau und Schwarz ist besser? Ich glaube, die einzigen Teenager, mit denen man ganz gut umgehen kann, ist Grün und Braun. The Gale als Teenagerin war, glaube ich, auch nicht so die entspannteste von allen.
Die hat wahrscheinlich jeden abgestochen mit ihrem Dolchschwanz.
Ja. Violet sieht jetzt ja diese Schuppen und denkt sich, um Gottes Willen, die Farbe ist vererbbar. Tern. Und dann sagt er, ich hab dir doch schon gesagt, sie ist nicht von mir. Und auch er weiß tatsächlich nicht, wo sie herkommt. Schwarze Drachen sind in der Tat sehr selten, aber auch kein absolutes Ausnahmephänomen. Aber es ist schon alles ein bisschen rätselhaft. Also auch er kann sich das nicht so ganz erklären.
Genau. Er sagt ja dann auch, dass quasi Gold so die Standardfarbe ist für die geschlüpften Drachen und dass man quasi rein an der Farbe nicht erkennen kann, was später aus denen wird. Ich finde das immer noch ganz komisch, dass wirklich nur die Ältesten erspüren können, von welcher Rasse, ich tue mir immer so schwer mit dem Wort Rasse, aber ich glaube, dann weiß jeder, was ich meine. Von welcher Rasse stammt dieser Schlüpfling jetzt ab? Heißt das, jetzt weitergedacht, heißt das, Kodach hat die ganze Zeit schon gespürt, was Endana ist, zum Beispiel?
Die Frage ist, wie nah war der an ihr dran, dass der das erspüren konnte? Sind wir uns sicher?
Da Endana die ganze Zeit ja ihre große Zeit im Whale verbracht hat und Coda war am Start, der war ja doch zwischendrin immer mal wieder da. Also bin ich halt der Meinung, so wie Tern das hier erklärt, müsste Coda als Ältester der Schwarzen gewusst haben, was Endana ist. Weißt du, was ich meine?
Die können die Pigmentierung eines Schlüpflings erspüren.
Ja, aber das muss er dann ja auch erspürt haben.
Vielleicht kann er Endana aber nicht erspüren. Boah, das spoilert jetzt zu viel, wenn ich da... Vielleicht müssen wir in der Deep Dive-Folge nochmal drauf eingehen.
Ich glaube, bis hierhin können wir es aber so stehen lassen.
Ja, lassen wir so stehen.
Es ist für mich auch jetzt erst beim noch mal drüber schauen, wo wir drüber sprechen, ist mir auf einmal bewusst geworden, was hier Tern eigentlich sagt.
Vor allem sagt er ja auch, dass noch zwei schwarze Drachen geschlüpft sind. Die kommen wie Phönix aus der Asche jetzt auf einmal, diese schwarzen Drachen. Wir wissen sowieso nicht, wie viel es gibt. Also mein Stand ist, wir haben zwei schwarze Drachen. Jetzt haben wir vier.
Ja, da hat auch Rebecca in einem Interview gesagt, man soll sich die Frage stellen, warum schwarze Drachen so selten sind. Das war wieder ihr Orakel von Delphi.
Toll.
Sie hat gemeint, dass das schon wichtig wäre und hat gemeint, auch Tern scheint sich der Signifikanz nicht bewusst zu sein, weil er das ja hier so in dem Nebensatz so einfach so sagt, oh ja, es sind übrigens noch im letzten Jahr zwei Stück geschlüpft. Und sie hat gemeint, es wäre aber wichtig, wie viele oder wie wenige schwarze Drachen es tatsächlich gibt.
Violet erkennt sie trotzdem wieder. Also sie, wie sie schläft, wie sie ihre Hörner hat. Also das erinnert sie schon noch an Baby Endana. Sie ist ja noch nicht wach, sie hat noch nicht gesprochen, das hilft. Ich frage mich, wenn sie einen Morgensternschwanz hat, was will sie denn damit sagen? Das verstehe ich nicht.
Oh, ich glaube, sie will Tern schon wieder damit sagen. Also ich glaube dir grundsätzlich,
ach so,
aber es ist schon ein bisschen verdächtig, dass sie schwarz ist. Und wenn sie jetzt auch noch einen Morgensternschwanz hätte, dann würde ich dir nicht mehr so richtig glauben, dass sie nicht tatsächlich dein Nachkomme ist. Und dann sagt ja Tern hier diesen Satz, Schwänze haben nichts grundsätzlich mit den Eltern scheinbar zu tun, sondern sind eine Frage der Wahl und der Notwendigkeit.
Ja, Geschmack und Bedürfnis.
Da steht bei dir Geschmack.
Ja, persönlicher Geschmack und Bedürfnis. Das heißt,
bei mir steht a matter of choice and need.
Ja, matter of choice passt doch aber, dass sie sich das selbst aussuchen können.
Genau, ja.
Für mich ist nur in dem Fall gleich. Persönlicher Geschmack und Wahl. Die eigene
echt,
Wahl.
Echt, findest du?
Ja.
Okay.
Ob du jetzt den wählst, weil, also, persönlicher Geschmack, ich finde jetzt diesen Morgensternschwanz schön. Oder halt die Wahl, Morgensternschwanz. Warum wählst du den? Weil du den wahrscheinlich cool findest.
Ja, okay, stimmt schon. Aber bei Endana passt's ja zumindest. Also das kommt ja auch schon in Iron Flame. Das ist jetzt kein Spoiler zu weitergehenden Büchern.
Die nimmt sich den Skorpionschwanz, um ähnlich zu sein wie Tern. Da hat sie doch mal gesagt, sie will so sein wie er. Und deswegen hat sie sich den Skorpionschwanz geholt.
Echt? Nee, also ich dachte, die Farbe ist wegen Tern. Aber der Schwanz ist für mich eine Mischung aus Wahl und Bedürfnis. Wahl, weil zum Beispiel Violet ja so eine Giftmischerin ist. Und ich glaube, auch Violet ist für sie ein Vorbild. Ich denke, sie hat ihre Vorbilder gemischt miteinander. Weißt du, wie ich meine?
Ja, meine ich ja, genau.
Genau.
Tern und Violet. Und deswegen Skorpionschwanz.
Und das gesehen hat, okay, mit Giften kann man richtig Gegner ausschalten, hat Violet ja am Anfang ständig gemacht, dass sie das schon aus dem Grund wollte. Und Bedürfnis, ja, Violet ist fast gestorben an Gift. Das heißt, ich glaube, bei Endana hat das zusammengespielt. Einmal der erste Teil von Fourth Wing, wie Violet das genutzt hat für sich, und dann das Ende von Fourth Wing. Die ist fast an einem Gift gestorben. Also bei ihr passt es auf jeden Fall. Ich wüsste halt nur gern, was dann bei Tern der Grund für den Morgenstern war. Ist ja schon ein bisschen over the top, ne?
Passt aber zu Tern.
Ja.
Jetzt kommt Zayden noch dazu. Und jetzt beginnt eine große Diskussion, warum man die ausgerechnet hier jetzt austragen muss, ist mir so ein bisschen unklar, aber es ist okay. Also, wer ist jetzt alles anwesend? Zayden ist da, er ist flankiert von Imogen, Garrick, Bodhi, Sierran, Aya und Mason. Genau, und Brennan ist natürlich auch noch da. Und jetzt geht es einfach darum, was machen sie? Und Violet ist halt wirklich der Meinung, wir müssen zurückkehren. Wenn wir nicht zurückkehren, dann werden sie auch alle anderen Kadetten mit Rebellionsmal töten. Und es sind ja auch noch einige im Quadranten.
Macht ja auch Sinn. Der Deal war mit Zayden. Zayden hat gesagt, er übernimmt die Verantwortung. Wenn die davon ausgehen, Zayden als der Bewacher wäre gestorben, ja, wer garantiert denn dann die Treue der Rebellionskinder?
Genau. Brennan klärt jetzt auf, dass laut dem Geheimdienst die Mutter von Violet und Brennan Bescheid weiß. Also sie weiß, dass sie vermisst werden. Brennan ist aber nicht so davon überzeugt, dass sie zurückkehren sollten. Denn wenn sie die Lüge, die sie auftischen müssen, durchschauen, ist Violet tot. Und Violet sagt, nee, meine Mutter wird mich nicht töten. Brennan ist so ein bisschen anderer Meinung. Und jetzt geht's richtig ab. Denn die Gezeichneten, also in dem Fall jetzt hier Sierran, Aya und Mason, stellen sich hinter General Sorengale und sagen, General Sorengale hatte mit diesen Wargames absolut nichts zu tun. Das hat alles, oder das stammt alles aus Günthers. Auch gut. Oh Gott. Das stammt alles aus, also Aethys Seniors Feder. Der hat sich so damit gebrüstet und fand das so toll, was er da jetzt hier alles geplant hat und dass er die jetzt in den Tod schickt, dass sie wirklich glauben, dass General Sorengale nichts damit zu tun hatte und auch nichts von diesen ganzen Plänen wusste.
Ist ja auch so, die hätte ihr Kind nicht ins Verderben rennen lassen, auf die Art.
Und auch Garrick ist dafür, dass sie zurückkehren. Sie stimmen jetzt ab. Zayden und Brennan stimmen nicht dafür. Er hat anscheinend auch schon so ein bisschen andere Pläne im Kopf. Das sieht Violet ihm an. Und jetzt ist klar, okay, ja, wir fliegen zurück, aber wenn Aethys Junior Hand an sie legt, beziehungsweise Brennan sagt nur, sobald Aethys Hand an sie legt, verlieren wir Arisha und ihr verliert euer Leben. Hier ist nicht spezifiziert, ob er Dane oder Günther meint.
Mhm.
Also klar denkt man jetzt im ersten Moment an Dane, aber ich finde, es könnte auch Günther sein.
Ja, ich glaube halt immer noch, dass Aethys eine Gabe hat, die in irgendeiner Form mit den Gedanken anderer zu tun hat. Im weitesten Sinne kann er ja wirklich jemand sein, der manipulieren kann oder andere auf einen gewissen Pfad bringen kann, beeinflussen kann. Aber selbst das würde ja in diese Richtung gehen, dass er irgendwie Zugriff auf deinen Mind. Was heißt denn das im Deutschen? Gehirn ist das falsche Wort. Wie heißt das denn? Wie sagt man denn dazu?
Stehe gerade selbst auf dem Schlauch.
Gut, super. Aber das geht ja alles in dieselbe Richtung. Gedankenleser haben Zugriff, sag ich mal, auf dein Innerstes hier oben im Kopf, im Oberstübchen. Und wenn Günther Aethys in die Richtung geht, dass er wirklich Leute vielleicht manipulieren oder beeinflussen kann, greift er ja zumindest am selben Körperteil an. Sagen wir es doch einfach mal so. Das spielt alles ja in eine Richtung rein. Das ist was anderes, als wenn du Wind beeinflussen kannst oder unter Wasser atmen. Mein Gott, die dürfen wir auch nicht vergessen, diese Siegelkraft. Hier setzt du an derselben Stelle an. Und dass du für beides, sowohl für Aethys Senior als auch für Aethys Junior, dann starke Schilde brauchst, passt für mich. Hast du recht.
Schön, freue ich mich. Brennan sagt nochmal, sie muss lernen, sich abzuschirmen. Zayden sagt dann, er trainiert sie. Brennans Anmerkung, du bist gar nicht mehr da. Wie willst du dafür sorgen? Finde ich okay. Zayden sagt dann ja, er wird Dane vermutlich an der seiner größten Schwachstelle packen, nämlich an seinem Stolz. Was er jetzt genau damit meint, ist mir noch nicht so ganz klar, muss ich gestehen. Müssen wir gucken, wenn wir in die nächsten Kapitel kommen. Und er sagt, okay, wenn sich alle sicher sind, dann fliegen wir zurück und wir müssen aber warten, bis Indarna wach ist. Garrick sagt dann nochmal, wir sind uns sicher. Und jetzt schlägt das Teenage-Tier endlich seine Augen auf. Sie hat immer noch goldene Augen. Ist noch ein bisschen verballert, würde ich mal sagen. Violet ist aber sehr, sehr froh. Aber da wirkt gar nichts, da passt nichts mehr zusammen. Also Flügel und Beine wirken im Vergleich zum Rest komplett disproportional. Alles wackelt. Die kann sich kaum aufrecht halten. Und Violet weiß, okay, also fliegen ist jetzt erstmal raus. Und ob sie überhaupt hier laufen kann, ist eine andere Frage.
Ja, aber das passt ja auch. Also dieses Teenager-Dasein, das ist ja sogar bei Menschen so, dass dann ganz oft kurz mal alles nicht zueinander passt. Entweder man schießt immens in die Höhe und dann sieht alles so schlaksig aus. Dann sind die Beine und Arme vielleicht ein bisschen zu lang für alles. Also das passt ja tatsächlich. Und ich stelle mir die hier vor wie so eine neugeborene Giraffe. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Die so dreimal umfallen, so wupp. Und dann ihre schlaksigen Beine. Ich finde ja Giraffen eh so witzige Tiere.
Ja.
Ja, das stimmt. Aber so stelle ich mir die vor. Und ich glaube, die hat richtig Angst vor Violets Reaktion.
Mm.
Sie schaut Violet ja hier so abschätzend an. Und ich glaube, das könnte man in zwei Richtungen sehen. Ich glaube, jemand, der Indarna nicht gut kennt, hätte hier auch so ein bisschen ängstlich überlegen können, oh Gott, hat die vielleicht miese Laune und will Violet jetzt hier so ein bisschen Vorwürfe machen. Aber es ist ja das genaue Gegenteil. Sie hat ja einfach Angst, ob Violet sie jetzt in irgendeiner Form ablehnt, weil sie auch ihre Gabe nicht mehr hat. Das ist ja so ihr größtes Problem. Bin ich jetzt gerade für Violet nicht mehr nützlich? Und das tut mir so leid, weil so hart, wie sie als Teenager nach außen wirkt und ihre ganzen frechen und aufmüpfigen Kommentare, aber die hat so, glaube ich, immer noch so wenig Selbstbewusstsein. Die ist im Inneren ganz, ganz unsicher sich hier gerade.
Ja, aber sie ist ja dann schon froh, dass Violet dann sagt, nein, ich bin nicht enttäuscht, du bist am Leben, du hast uns alle am Leben erhalten. Wir wussten immer, dass diese Gabe nur so lang da ist, wie du halt ein Baby bist. Jetzt bist du halt nicht mehr so ganz klein.
Und dann wird die pissig.
Ja. Dann grollt es so leicht aus der Brust und dann fragt Violet auch, geht's dir gut? Und Tern brummt nur, Teenager. Das ist so gut, weil es ist wirklich wie im wahren Leben. Du hast was gesagt, was du eigentlich lieb gemeint hast und dann wird's aber völlig falsch ausgelegt. Und dann faucht sie ja richtig, mir geht's gut und guckt Tern richtig böse an für diesen Spruch Teenager und sagt dann, wir gehen jetzt. Und ja, also jetzt kommt halt das, was die nächsten zwei Bücher oder dieses und nächstes Buch halt wirklich immer wieder kommt, dieser Flügel, der eine, der die volle Spannbreite hat und der andere, der halt nicht so wirklich sich entfalten kann. Und ja, und dann kippt sie um. Ist jetzt auch nicht so der würdevollste Augenblick.
Ja, aber Zayden versucht ihr ja noch zu helfen. Also,
ja,
Zayden hilft ja hier ihr so ein bisschen, so auch so ein bisschen unauffällig. Ich glaube, wenn Tern sie jetzt gestützt hätte, wäre die richtig ausgetickt. Aber so, dass Zayden so ein bisschen mit den Schatten unterstützt, das übergeht sie ja auch. Da sagt sie ja auch gar nichts. Sie hätte da ja auch jetzt auf Zayden sauer sein können. Aber ich glaube, sie nimmt das auch wahr als das würdevollere Helfen.
Ja, aber für sie muss das doch wirklich ein schlimmer Moment sein. Da hat sie mir wirklich leid getan. Und jetzt kommt wieder mein stoffeliger Bodhi, den ich aber trotzdem feiere. Ich glaube, das Geschirr passt nicht mehr.
Ich glaube, der wollte hier auch einfach diesen unangenehmen Moment überspielen und hat dann so überlegt, welches Thema ist jetzt am unverfänglichsten?
Also die Frage von Violet an Tern, ob er sie zurückfliegen kann, finde ich auch ein bisschen kritisch und dachte ich so, alter Violet, hast du dir deinen Riesenvieh mal angeguckt? Du wiegst nix, Indarna wiegt wahrscheinlich stand jetzt auch noch nix. Indarna ist ja dann ein bisschen pissig und sagt, ich kann selbst fliegen. Nee.
Ja, Tern ist aber auch pissig.
Also ja, klar. Tern.
Und vor allem sagt Tern ja hier, er hat Reiter schon dafür umgebracht für diese Art von Beleidigung.
Geringere Art von Beleidigung.
Richtig, richtig. Ich habe nämlich beim ersten Lesen gedacht, er meint das nur so als so eine Art Drohung. Aber dann habe ich jetzt das nochmal gelesen und im Englischen steht es im, oh Gott, das kommt jetzt gerade so richtig grammatikalisch rüber. Es steht im Englischen im Present Perfect. I have killed Und das suggeriert ja, dass er das auch wirklich gemacht hat schon.
Vor allem sagt er, ich habe schon geringere Reiter, nicht Reiter für eine geringere Art von Beleidigung, sondern schon geringere Reiter für diese Art von Beleidigung getötet.
Ja, und das habe ich beim ersten Lesen, habe ich das einfach so hingenommen, so, ach guck mal, da will er ein bisschen drohen. Und dann jetzt beim zweiten Lesen dachte ich, nee, Moment, er sagt, er hat das gemacht.
Mhm.
Also wen hat er denn schon abgeflammt hier?
Upsi. Zayden ist ja unser Tüftler, was Geschirr und Sattel angeht und sagt dann, das ist jetzt kein Problem, ich habe einen Plan, aber wir müssen in 48 Stunden in Biscayeth sein und für den Flug allein brauchen wir schon einen ganzen Tag. Und jetzt ist da die Frage, was ist denn in 48 Stunden? Die Abschlussaufstellung.
Graduierung.
Yes.
Es ist halt so traurig, weil ich habe vergessen, wie schnell in Iron Flame Zayden tatsächlich das Biscayeth War College verlässt.
Traurig.
Ja.
Oh, ich kann mich kaum halten. Gleich kommen die Tränen.
Ja, ich sehe es dir förmlich an.
Ich will meinen Widdock zurück.
Ja, komm. Kriegst du noch. Früh genug.
Ja, aber ich glaube, das dauert noch, oder? Kommt das jetzt schon beim nächsten?
Ich dachte, der wäre schon ziemlich schnell jetzt bei der Graduierung am Start.
Ja, ich lese es im nächsten Kapitel, Riddock und Rhiannon. Ha, herrlich, super.
Habe ich doch gesagt. Siehst du, ist überhaupt nicht lange.
Schön. Ja, gut, dann geht's mir jetzt besser.
Ja, aber ich finde, wir haben einiges, was wir auch noch mal so ein bisschen mit können in die Deep Dive-Folge nehmen.
Auf jeden Fall.
So dieses Komische mit den Farben der Drachen, wie das erspürt wird. Dann vielleicht so kleine Ideen, warum gibt es so wenige schwarze Drachen? Vielleicht kriegen wir dafür auch noch coole Ideen von Zuhörern, wenn die Folge raus ist.
Ja.
Dann diese Frage mit den Schwänzen der Drachen. Da bin ich nämlich immer noch nicht ganz so einer Meinung, weil wenn sich jeder seinen Schwanz aussuchen könnte, würde es auch mehr Morgensterne geben, bin ich der Meinung.
Weiß ich nicht.
Also ich finde, da gab es einiges jetzt im zweiten Teil, auch mit Endanas Flügel.
Ja.
Ist ja auch so ein Thema. Doch, da bietet sich einiges an, was man aber nicht gut diskutieren kann, ohne zu groß zu spoilern.
Das stimmt. Deswegen machen wir nochmal eine Deep Dive-Folge mit allen Spoilern, die wir so haben. Sehr schön. Das war ein guter Sonntagvormittag.
Es ist irgendwie so unser Tag geworden, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verbinde den Sonntagvormittag schon so krass mit unseren Aufnahmen.
Es fehlt auch was, wenn es mal nicht ist, finde ich. Das nimmt einem so die Routine manchmal. Schön. Und dann geht morgen die Arbeitswoche schon wieder los. Und die ist für uns beide nächste Woche echt stramm. Aber überleben wir. Aber wir wünschen euch vielleicht eine entspanntere Arbeitswoche als uns. Und eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns in der nächsten Drachenstunde.
Tschüss!
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.